Deutschlandfunk, Kultur heute.
Eine Franz-Marc-Ausstellung in Kochel am See über Rehe. Ein Denkmal aus NS- und DDR-Zeit ohne Nutzung im Norden von Berlin. Und ein Theaterfest mit dem Schriftsteller Juri Andruchowitsch. Das ist Kultur heute. Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Wenige Tage vor dem Parteitag in Milwaukee, auf dem der republikanische Politiker Donald Trump zum amerikanischen US-Präsidentschaftskandidaten gekürt werden soll, hat er in Butler, Pennsylvania, eine Wahlkampfveranstaltung besucht und dort gesprochen. Währenddessen ist ein Attentat auf ihn verübt worden, das er leicht verletzt überlebt hat. Entstanden ist dort ein Foto, das gerade um die Welt geht und von vielen Zeitungen und Kommentatoren schon jetzt nach kaum einem Tag als historisch eingestuft wird und die kommende Wahl beeinflussen und entscheiden könnte. Ein verletzter Präsidentschaftskandidat Donald Trump reckt den schneeweißen Manschettenärmel und die Faust nach oben in den Himmel. Hinter ihm die US-Flagge, vor ihm der Sieg über Tod und Feinde. Eine geradezu mythische Bildqualität, die nicht ohne Wirkung bleibt. Das erinnert an historische Gemälde wie Washington überquert den Delaware oder Die Freiheit führt das Volk von Eugène Delacroix oder sogar das Foto vom Februar 1945, auf dem amerikanische Soldaten die Flagge auf der japanischen Vulkaninsel Iwo Jima hissen und nicht zuletzt auch noch ein Heiligen- und Heldenbild gibt das Ganze ab. Mit dem Politikwissenschaftler Christian Lammert habe ich darüber gesprochen. Er lehrt als Professor am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien der Freien Universität Berlin und mit ihm nicht über Motive oder den Täter gesprochen, sondern gefragt, seit Ermordung Präsident Kennedys 1963 taucht immer rasch die Frage auf nach Attentaten, ob es sich beim Attentäter um einen Einzeltäter oder eine Verschwörung handelt. Haben Sie das auch beobachtet?
Ja, das sieht man jetzt in diesen ersten Reaktionen auch. Es werden dann Videos gezeigt, wo angeblich Trump kurz vorher reagiert hätte, oder man zeigt die Sniper, die der Secret Service auf den Dächern hatte, die angeblich komisch reagiert hätten. Damit wird dann gleich wieder suggeriert, das wäre irgendwie geplant, die Leute wären informiert gewesen, es wäre eine Inszenierung. Das passiert in den USA, das wird zum Teil dann auch politisch instrumentalisiert. Man sieht auf Seiten der Republikaner schon die ersten Reaktionen von Abgeordneten, die dann auf X, Twitter, Social-Media-Plattformen schreiben, Biden wäre hier verantwortlich, nicht im Sinne rhetorisch verantwortlich, sondern wirklich, dass er auch den Auftrag gegeben hätte. Also das werden wir jetzt wiedersehen in den USA.
Ich höre daraus, das Attentat ist oder kann kommunikativ erfolgreich sein, weil es politisch unerfolgreich ist und misslungen ist.
Ja, absolut. Wir haben, wenn man sich die Bilder auch gleich anschaut, und auch das sieht man schon in den sozialen Medien, wie diese Bilder geteilt werden, dass Trump mit Blut im Gesicht, umringt von Secret Service Agenten, die Faust in den Himmel reckt, und in der Videoaufnahme sieht man dann auch, wie er Fight, 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 also kämpfen, kämpfen, kämpfen brüllt. Also das wird wahrscheinlich jetzt das neue T-Shirt, was gedruckt wird mit diesem Bild, um damit die eigenen Anhänger noch weiter zu mobilisieren, was letztendlich dann aber zu einer weiteren Polarisierung und Radikalisierung des politischen Diskurses führen wird.
Ich greife Ihr Bild gerne auf und will es jetzt nicht bagatellisieren, aber das ist dann irgendwo zwischen Westernheld, zwischen John Wayne und einem Bild eines Art amerikanischen Parsifals, eines unzerstörbaren Erlösers. Ich glaube, die Evangelikalen, die werden in Wallung geraten, ne?
Ja, das ist ja auch, dieses Bild wurde ja vorher auch schon immer gemalt, er ist von Gott gesendet, um Amerika zu retten, und so inszeniert er sich auch gleich direkt nach diesem Attentat. Und ich vermute, dass auch diese Geste gleich wieder in Frage gestellt wird. Wie kann man nach solch einem Attentat, wo man ja wirklich auch verletzt worden ist, man sieht das Blut ja gleich so reagieren und sich so inszenieren. Das kann natürlich eine spontane Handlung gewesen sein, aber viele werden das dann auch wieder so interpretieren, dass man das eventuell geplant hätte, um genau diese Bilder und genau diese Assoziationen zu erreichen.
Vor einigen Jahren ist ein wichtiges Buch erschienen, Christian Lammert, von Ihren amerikanischen Kollegen Sieblatt und Lewitzki, Wie Demokratien sterben. Da sind so einige Standards genannt worden, ich glaube, die heute unhintergehbar sind. Das ist einmal die
Delegitimierung des politischen Gegners. Das ist zweitens die Duldung von Gewalt der eigenen Anhänger. Drittens ein bisschen Rechtsbeugung. Man nimmt nur die Richter, die einem passen. Und ein bisschen Zensur bei der Meinungsfreiheit kommt auch noch dazu. Sind wir in einem neuen Stadium von bürgerkriegsähnlichen Zuständen und Gewaltbereitschaft?
Ja, und das ist auch Folge dieser politischen Auseinandersetzung, wo man sich gegenseitig vorwirft, ein Wahlerfolg der anderen Seite würde das Ende der Demokratie, das Ende der USA bedeuten, katastrophale Folgen. Wir müssen das Ganze natürlich jetzt auch im Kontext der Entscheidung des Supreme Courts sehen, wo Präsidenten ja, und das muss alles noch genau geklärt werden, absolute Immunität für manche Handlungen haben. Und genau in diesem Kontext haben wir die letzten zwei Wochen diskutiert, könne ein Präsident dann ein Navy SEAL Team losschicken, um den politischen Gegenkandidaten umzubringen und müsse dafür keine Konsequenzen rechnen. Und jetzt haben wir dieses Attentat, was genau auch im Kontext dieser Debatte natürlich mitdiskutiert wird. Und ich glaube, da kommt auch dieser Impuls her, vielleicht Biden die Verantwortung hier zuzuschieben. Das ist eine Radikalisierung, die gewaltsam weitergeführt werden könnte, wenn beide Seiten nicht mal jetzt anfangen, wirklich etwas Brisanz aus dieser politischen Debatte herauszunehmen.
Letzte Frage. Republikaner werfen den Demokraten vor, sie würden Trump dämonisieren, also drehen den Spieß um. Ich glaube, kommunikatives Kapital wird er allemal draus schlagen, oder?
Ja, und er ist wahrscheinlich dann auch jetzt in einer bisschen besseren Situation. Ein Präsident, und das ist Biden ja momentan, muss jetzt anders auftreten. Er muss natürlich mäßigend auftreten, das haben wir auch in seinem ersten Auftritt vor der Presse gesehen. Er hat die Tat verurteilt, er hat zur Einigkeit aufgerufen. Ich vermute mal, Trump wird das nicht machen. Er wird das stärker nutzen. Und wenn man sieht, dass Polarisierung und Radikalisierung des politischen Diskurses wirklich die Wähler mobilisiert, könnte er hieraus auch dann politisches Kapital schlagen.
Ein Bild vom Kämpfer und selbststilisierten Erlöser. Christian Lammert war das über die Bilder des Trump-Attentats. Der Schriftsteller, Lyriker und Menschenrechtler Juri Andruchowitsch wird über die Grenzen seines Heimatlandes hinaus sehr geschätzt. Denn er tritt als Anwalt der ukrainischen Freiheit und Unabhängigkeit auf, schon seit langem. In Deutschland erhielt er unter anderem 2006 den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Moskowianer ist eines seiner ersten Romane und erschien 1993 schon in der Ukraine. Darin geht es um einen Studenten, der Anfang der 90er aus der Westukraine zum Literaturstudium nach Moskau kommt, gerade als das sowjetische Imperium zerfällt. Als er in die Gewalt von Geheimdienstbeamten gerät, landet er mitten im Moskauer Untergrund, wo eine Verschwörung in vollem Gange ist. Beim Asphaltfestival in Düsseldorf war gestern eine Bühnenadaption des Romans im Schauspiel am Bahnhof zu sehen, ein Gastspiel des Theaters Divadlo X Deset aus Prag in der Regie von Dusan David Parshisek, und unsere Kollegin Elisabeth Luft hat das gesehen und berichtet.
Verdammte Aktualität. So würde ich das Wesen der Moskowiada definieren,
sagt Juri Andruchowitsch zu Beginn seiner Rede. Bemerkenswert ist das schon deshalb, weil er den Roman vor 32 Jahren schrieb, und zwar während einer Künstlerresidenz 1992 in Feldafing bei München. Nach einem Thema musste er nicht lange suchen, denn als sich 3 Jahre zuvor in der Ukraine Widerstand gegen das kommunistische System erhoben hatte, war er zum Literaturstudium nach Moskau gegangen, wo sich ihm ein noch stärkeres Bild bot.
Das damalige Moskau war das Zentrum des Imperiums. Gleichzeitig aber auch das Zentrum dessen, was es ins Schwanken brachte. Man spürte aber auch, dass wir alle uns einer äußerst gefährlichen Phase näherten, in dem sich das System aus Selbsterhaltungstrieb dazu entschließen könnte, die Diktatur zu erneuern und die Proteste blutig niederzuschlagen.
Von diesen politischen Entwicklungen und dem Leben in Moskau war der junge Autor fasziniert.
Damals schaffte ich es für einen kurzen Moment sogar, an ein demokratisches Russland zu glauben. Also an jenes Russland der 90er Jahre, das man dem heutigen oft gegenüberstellt und in dem es angeblich noch Raum für politische Freiheit gab.
Doch dass es weder diese Freiheit noch einen echten Anlass dafür gab, auf ein demokratisches Russland zu hoffen, das sei heute klar. Zu offensichtlich waren die Alternativen.
Entweder die über Jahrhunderte geraubten Territorien zusammenhalten oder sie freilassen. Das demokratische Russland war nur mit der zweiten Variante möglich. Das reale Russland wählte die erste.
Trotz der Verbrechen Russlands in Tschetschenien oder Transnistrien sei hierzulande nur ungern über den russischen Imperialismus und seine Bedrohung für den europäischen Frieden gesprochen worden. Der Grund für diese Sprachlosigkeit sei schon damals die Furcht westlicher Staaten vor Russland gewesen, was schlussfolgern lässt, sie hatten nicht den Mut, sich Russland entschieden entgegenzustellen. Auch während der Angriffe Russlands in Georgien, im Donbass oder in Syrien hätte sich daran nichts geändert. Und so konnte sich das imperialistische Denken nebst der Bereitschaft zur gewaltvollen Umsetzung weiter ausbreiten. Aus seiner eigenen Erfahrung fügt er hinzu:
Das Moskauer Gorki-Literaturinstitut, wie auch meine erwähnten Kurse dort, waren und sind vielleicht bis heute ein ziemlich typisches Umfeld, in dem immer wieder die Mikroorganismen gewisser schrecklicher Ideen geboren wurden, die später alle Aussicht hatten, zum Mainstream des russischen gesellschaftlichen Denkens zu werden und wirklich dazu wurden.
Der Ursprung dessen sei nicht Putin, vielmehr sei er heute der Ausführende dieser älteren Idee. Die russische Bevölkerung habe ihn gewollt und gewählt, erst vor kurzem wieder, und sie werde ihn ewig wählen, ist sich Andruchowitsch sicher.
Wie konntest du das nur vorhersehen, fragen mich ab und zu aufmerksame Leser der Moskowiada. Aber ich habe nichts vorhergesehen, sondern gesehen. Alles ringsum sprach für sich.
Und so zeichnet der Autor mit seiner Rede hier in Deutschland eine dunkle Zukunft. Als nächstes werde Putin die osteuropäischen Länder zerstören, fürchtet Andruchowitsch. Aus lauter Angst vor der totalen Eskalation und einem nuklearen Konflikt könnte die NATO zerfallen, was die entscheidende Voraussetzung für den Untergang der Demokratien und einen Triumph der Diktaturen schaffen würde. Der Schriftsteller und Essayist ist überzeugt, all das kann nur verhindert und der Krieg in der Ukraine beendet werden, wenn die westliche, demokratische Welt keine Angst mehr vor Russland hat. Denn
Russland wird nie einen Starken schlagen. Einen Schwachen zu schlagen, versäumt es jedoch nie. Es sind Zeiten angebrochen, wo Mut nicht waghalsig, sondern weise ist und Rettung bedeutet.
Sagt Juri Andruchowitsch im Beitrag von Elisabeth Luft. Sie hat ihn getroffen beim Asphaltfestival in Düsseldorf. Die gelbe, gemalte Kuh, sie schwingt in einer Art Sprung durchs ganze Bild. Und der Affenfries ist eine ebenso schwungvolle, bewegte, synchrone Partie von Kleinaffen oder Meerkatzen, gemalt von Franz Marc. Franz Marc und Wassily Kandinsky, sie liebten beiden die Farbe Blau. Marc liebte die Pferde, Kandinsky die Reiter und fertig war das, was wir kennen als der Blaue Reiter, die Künstlervereinigung von 1911-12. Natürlich war es noch ein bisschen mehr. Die Maler suchten das Geistige in der Kunst und in der Farbe, in einer entgeistigten, entseelten Welt vor dem Ersten Weltkrieg. Im bayerischen Voralpenland rund um Kochel und Staffelsee ist der Ausgangspunkt für eine dieser wichtigsten deutschen Künstlervereinigungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die deutschen Expressionisten Kandinsky, Gabriele Münter oder Franz Marc fanden hier Inspiration im blauen Land, im Seenland. Im Franz-Marc-Museum in Kochel am See hat es gerade einen Leitungswechsel gegeben und dort ist jetzt eine Schau zu einem der beliebtesten Motive von Franz Marc zu sehen, dem Reh, Julian Ignatowitsch berichtet.
So harmonisch wie Franz Marcs Rehe ist wenig in der modernen Kunst. Ein Blick auf das bekannteste Bild in der Ausstellung von 1913 verdeutlicht das sofort. Zwei rote Rehe streifen gemeinschaftlich durch die bayerischen Voralpen. Die Köpfe haben sie interessiert in die Luft gestreckt und fast scheinen sie in ihren geschwungenen Formen mit der Landschaft, den Pflanzen, den Bergen im Hintergrund zu verschmelzen. Ein echtes Naturidyll mit typischer Franz-Marc-Botschaft, erklärt die neue Museumsdirektorin in Kochel, Jessica Keilholz-Busch.
Es geht ihm ja schon auch in seinem gesamten Werk darum, festzuhalten, dass das Tier ja eigentlich das bessere Wesen ist als der Mensch. Also der Mensch ist eigentlich das Unreine, das Verdorbene durch die Gesellschaft und durch die Entwicklung, im Grunde von seinem Urzustand entfremdet. Und das Tier ist das Gegenbild, was er dazu entwickelt.
Was für Marx Tiere ganz generell gilt, gilt für seine Rehe umso mehr. Sie sind die absolute Unschuld, das reine, gute, eine Utopie. Und es ist natürlich kein Zufall, dass der Maler selbst zwei Rehe in seinem Garten in Sindelsdorf als Haustiere hielt. Hanni und Schlick waren dem Ehepaar Mark so lieb wie zwei Kinder, vermerkte ihr Freund und Künstlerkollege Wassily Kandinsky einmal. Drei Fotos in der Ausstellung, auf denen Franz Mark die Rehe Hanni und Schlick füttert, bezeugen das. Mark, der letzte große Tiermaler, wie sie ihn hier in Kochel nennen. Mit den Tieren hat er zum Expressionismus und Blauen Reiter gefunden, wurde immer ausdrucksstärker, farbenfroher und abstrakter in seiner Malweise. Zum Beispiel zu sehen beim kauernden Reh von 1911, das nur noch schemenhaft zwischen zwei kantigen Bäumen erkennbar ist. Christusgleich wird das Reh schließlich zum Opfer, etwa in der Skizze Sterbendes Reh von 1908 oder dem zusammengerollten getöteten Reh von 1913. Bilder, die bewegen, die Mitleid und Mitgefühl erregen und bis heute nichts an Aktualität verloren haben.
Weil er eigentlich damit auch zeitgenössische Debatten aufgreift, die sich halt um die Fragen nach Tierrechten, nach Tierethik auch herumbewegen. Und sie wirken für mich wie eine Art Positionsbestimmung von Mark zu diesen Debatten, die in der Zeit aufkommen. Also wenn wir daran denken, dass Darwin in den 1870er Jahren das erste Mal darüber publiziert hat, dass Tiere über ein ähnliches Emotionsempfinden verfügen wie Menschen, genauso wie Menschen Freude oder Schmerz und Leid empfinden können und das sich auch in ihren Gesichtern widerspiegelt, kann man sie eigentlich auch nicht länger wie Objekte behandeln. Und ich finde, das spiegelt Marks Werk in der Zeit, insbesondere in Bezug auf dieses Motiv der Rehe, sehr, sehr deutlich.
In der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts wird das Reh immer wieder aufgegriffen, im Sinne Franz Marks. Auch das zeigt die Ausstellung. Die kleinen, lieblichen Rehskulpturen von René Sintenis hatten in den 1920er Jahren Kultstatus und stehen den Bildern Marks in ihrer Idealisierung des Tieres in nichts nach. Die Arbeiten von Sigmar Polke und Josef Beuys aus den 50er, 60er Jahren beziehen sich dagegen eher auf die Opferrolle der Tiere.
Also bei Beuys ist es ganz interessant, weil für ihn, also er hat ja auch so verschiedene Tiere, die immer wieder in seinem Werk auftauchen. Das sind die Bienen, aber es ist auch vor allen Dingen der Hirsch, der immer wieder auch auftaucht als ein Symbol der Erneuerung zum einen, weil es ist ja dieses Abwerfen des Geweihs, was dann für diesen stetigen Zyklus der Natur auch steht und dieser Erneuerungswillen der Natur, der aber ihm aber auch immer, und das ist jetzt für unsere Ausstellung halt einfach interessanter, immer wieder auch als ein Symbol des Todes gesehen wird.
Das Reh fühlt ist die erste Ausstellung der neuen Direktorin Jessica Keil-Holzbusch im Franz-Marc-Museum, auch wenn die Konzeption noch auf ihre Vorgängerin Katrin Klingser-Loire zurückgeht. Keil-Holzbusch möchte das Haus, wunderschön gelegen über dem Kochelsee im bayerischen Voralpenland, in Zukunft noch stärker an der Schnittstelle von Kunst und Natur und in Richtung Nachhaltigkeit ausrichten. Die Rehe sind dafür ein gelungener Auftakt.
Julian Ignatowitsch über Rehe im blauen Land, eine Ausstellung im Franz-Marc-Museum in Kochel am See war das. Im Norden von Berlin liegt der Bogensee, etwa 40 Kilometer entfernt. Und in einem Waldstück sehr versteckt befindet sich ein Gebäudeensemble, das 10 Jahre lang nach der Wende von einer Bildungseinrichtung genutzt wurde und jetzt leer steht und zu verkommen droht. Dort stand nämlich nicht nur die Landhausvilla von Propagandaminister Josef Goebbels aus den späten 30er Jahren, sondern gleich nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dort ein Lektionshaus, ein Unterrichtsgebäude der FDJ, der Jugendorganisation in der DDR, daraus gemacht. Was aber jetzt damit machen? Jährliche Unterhaltskosten entstehen, so oder so, wenn es nicht den Falschen in die Hände fallen soll. Mit dem brandenburgischen Landeskonservator Thomas Drachenberg habe ich darüber gesprochen und erstmal gefragt, was ist denn diese Landvilla? Wo liegt die? Wie sieht die aus? Und was ist das für ein Gebäudeensemble?
Also ich muss Sie jetzt enttäuschen, es geht gar nicht so sehr um die Landvilla. Es geht eigentlich, ist dieses Denkmal Bogensee, Goebbelsvilla und FDJ-Hochschule Bogensee dreigeteilt. Sie haben als erstes ein Holzhaus am Bogensee, das die Reichshauptstadt Berlin dem Propagandaminister geschenkt hat. Dieses Holzhaus hat die Zeitläufte nicht überlebt, ist zwar denkmalgeschützt gewesen, ist aber dann irgendwann angezündet worden, das ist ein kleiner holzbarackenartiges Teil, und ist dann zusammengefallen und somit auch aus der Denkmalliste gestrichen worden. Worum es jetzt eigentlich in der Öffentlichkeit immer geht, ist die zweite Villa. Weil Goebbels war dieses Holzhaus zu klein und es ist ja bekannt, dass er sich sowohl mit seiner Familie als auch außerhalb seiner Familie erholt hat und der brauchte sozusagen einen Rückzugsraum. Hat dann auf der anderen Seeuferseite sich eine Villa bauen lassen, eine hochmoderne Villa Ende der 30er Jahre, die allen technischen Fortschritt hatte bis hin zu den damals üblichen versenkbaren Glasscheiben in die Erde, um mit der Natur eins zu sein. Das gleiche finden Sie auch, das Motiv finden Sie auch in dem olympischen Dorf in Elstal, ein paar Kilometer vor Spandau, da die Schwimmhalle hat auch solche technischen Finessen. Also das war damals Stand der Technik. Und da hat er sich zurückgezogen, da hat er seine Sportpalastrede geschrieben, da hat er sich mit der Familie erholt, er hat sich ohne die Familie erholt. Er brauchte sozusagen dieses Rückzugsmoment. Und kleine geschichtliche Notiz ist, dass an dieser Villa auch KZ-Häftlinge mitgearbeitet haben.
Also auch eine Zwangsarbeitergeschichte.
Auch eine Zwangsarbeitergeschichte, genau. So, und jetzt kommt sozusagen das Ende des Zweiten Weltkrieges, in dem das Ergebnis ist nicht von den Nazis erwartet gewesen. Das heißt, es kommt die nächste Diktatur in der sowjetischen Besatzungszone und Erich Honecker als FDJ-Chef hat damals intakte Gebäude gesucht, und jetzt kommt's, in völliger Einsamkeit, um seinen Studienbetrieb für die FDJ aufbauen zu können.
Also schon ab 1946 schon.
Ne? Genau. Und hat diese Villa auch benutzt, sofort benutzt. Das war sozusagen überhaupt kein Problem, weil die war in Ordnung. Da gab es Räume, da gab es große Räume, kleinere Räume. Es gab Nebengebäude, also dies war ja nicht nur die Villa, sondern es sind auch Nebengebäude, die heute auch noch genutzt werden. Es sind die Garagen für den Fahrzeugpark und. Und er hat die dann genutzt und dann hat er ein großes Bauprogramm gestartet. Und Sie müssen sich jetzt bei diesem großen Bauprogramm die Stalinallee, die Karl-Marx-Allee im Rechteck vorstellen. Das war sozusagen eine, können Sie auch gut auf den Fotos sehen, eine hypertrophe Angelegenheit. Das heißt, da ist dann eine Anlage gebaut worden in der nationalen Architektur, damals sogenannten nationalen Architektur, die diesen Lehrbetrieb und das hat beide Diktaturen vereint. Sie suchten die absolute Einsamkeit. Auch heute noch haben Sie das Problem, wenn Sie da hinfahren dann und aus dem Auto aussteigen, haben sie keine Handyverbindung. Das ist also in absoluter Einsamkeit. Letztendlich ist es auch heute das Problem, dass es so ist, weil jede Nutzung, jeder Nutzungsversuch, der bisher in den letzten 30 Jahren passiert ist, der auch durchaus ernsthaft war, ist immer an den hohen Kosten gescheitert, die Energie herbeizuschaffen, die Leute dahin zu schaffen.
Bis 1999, Thomas Drachenberg, war das ein Bildungszentrum. Seither haben wir Leerstand. Es ist, wenn ich es richtig weiß, keine Kolossalarchitektur, so wie in Prora, KDF-Bad, Kraft durch Freude. Also das heißt, das wäre nutzbar. Nun sind Sie Denkmalpfleger, wollen den Erhalt naturgemäß, das ist Ihr Job, allein schon damit nicht die falschen Gruppen sich des Geländes bemächtigen. Zwei Diktaturen auf einem Boden haben Sie beschrieben. Gedenkstätten zur Erinnerung ans Grauen kennen wir. Tätergedenkstätten ist immer so eine heikle Sache. Fantasielos einfache Frage, was macht man jetzt damit?
Nutzen. Ich würde noch mal einen halben Schritt zurückgehen. Es ist ja weit verbreitet mittlerweile, dass man sich von seinen problembehafteten Gebäuden gerne verabschieden möchte und das abreißen, sodass man auch Baugeschichte niederlegt, um sich eigentlich nicht mit den Ereignissen beschäftigen zu müssen. Ich werde immer wieder gefragt, warum man denn diese geschichtlich kontaminierten Gebäude, Nazi-Architektur, Nazi-Diktatur, DDR-Diktatur, warum man die unbedingt erhalten muss. Und ich kann eigentlich nur im Gegensatz fragen, die halbe Bundesregierung sitzt in Gebäuden, die aus den 30er Jahren stammen in Berlin. Da gibt es überhaupt kein Problem, weil das nämlich auch, abgesehen von der ideologischen Kontaminierung, sehr, sehr gut funktionierende Bürogebäude beziehungsweise die Villa auch als Erholungsgebäude dasteht. Also sie sind nutzbar.
Ja, wir haben in Oranienburg ja auch die KZ-Inspektionsgedenkstätte zur Geschichte dieser Behörde, gleich neben dem KZ, ne?
Richtig. Und wir haben auch die Politbüro-Siedlung in Wandlitz bei Bernau, die heute eine Klinik ist. Ja, also es ist alles im Grunde genommen gut umnutzbar. Und gerade in den Zeiten, wo wir viel über graue Energie etc., gar nicht mal so über Denkmalschutz, sondern über alle anderen Punkte reden, muss es doch möglich sein zu gucken, wie kriege ich diese zugegebenermaßen riesige Baumasse in eine neue Nutzung. Und da wird man nach den bisherigen Erfahrungen wahrscheinlich andere taktische Wege gehen müssen, vielleicht erstmal teilnutzen, gucken, wie sich was entwickelt, weitermachen, weil letztendlich die Lage, allein die Lage ist das Problem, alles andere ist kein Problem.
Wie ist ein Abriss vermeidbar?
Indem man ihn einfach nicht macht. Diese Abrissdiskussion, ich kann das ein Stück weit emotional auch nachvollziehen. Das Land Berlin, das ist der Eigentümer des Gebäudekomplexes, das wird auch teilweise genutzt. Und das Land Berlin hat jährlich große Ausgaben, um diese Gebäude in Schuss zu halten.
Und Viertelmillionen, ne?
Ich glaube, es ist ein bisschen weniger, aber egal. Also es sind sozusagen, es ist ein Betrag, da möchte keiner, dass das bis in die Unendlichkeit so weiter passiert. An dieser Stelle muss ich das Land Berlin auch loben, weil sie sozusagen immer für die Sicherung der Gebäude, da haben sie sich immer drum gekümmert, das Wasser wird ordentlich abgeleitet und. Dass einem da irgendwann die Hutschnur platzt und sagt, ich krieg da nichts unter und dann allerdings, finde ich, den Fehler macht, ins Gegenteil zu verfallen und zu sagen, ich muss neue Worte erfinden, wie Renaturierung etc. Das ist natürlich der falsche Weg aus unserer Sicht, sondern der einzig richtige Weg kann eigentlich nur sein, dass man sich zusammensetzt und zusammen überlegt, wie man das betreiben kann, weil die Kommunikation an dieser Stelle zwischen Berlin und Brandenburg ist mehr als brüchig.
Lösung, großer runder Tisch?
Lösung großer runder Tisch ist auch angedacht in der Diskussion. Der Bund hat sich schönerweise eingeschaltet, das Bundesbauministerium. Die Gemeinde Wandlitz hat einen Antrag gestellt zur Förderung eines Gutachtens, was man denn aus diesen Gebäuden machen kann. Und das Gutachten muss so solide sein, dass es alle mit einbezieht und dass es die Ideen Deutschland europaweit sammelt. Es wird Institutionen geben, die brauchen genau das, viel Platz und Einsamkeit. Vielleicht muss man auch das von mir vorhin gesagte Stufenmodell weiterentwickeln, weiß ich nicht. Aber da ich setze viel auf dieses Gutachten, was die Kommunikation auch hoffentlich jetzt fördert.
Sagt der brandenburgische Landeskonservator Thomas Drechenberg über die Villa am Bogensee. Die Kulturmeldungen fehlen noch. Jörg Biesler hat sie und da wird es um iranischen Film gehen.
Irans Filmemacher hoffen nach einem Treffen mit dem neu gewählten moderaten Präsidenten Masoud Pezeshkian auf Lockerung der Zensur. Der Regisseur Jahangir Kosari sagte nach dem Treffen, er sei zuversichtlich, dass die iranische Filmindustrie in Zukunft wieder atmen könne und man einen zensurfreien Weg finde. Kosaris aktueller Film Blaue Adern darf auf Anweisung des Kulturministeriums nicht in die Kinos, weil er von der beliebten feministischen Dichterin Furuk Farrokhzad erzählt. Außerdem spielt die Tochter des Regisseurs, Baran Kosari, mit, die im Iran mit einem Berufsverbot belegt ist, weil sie in Solidarität mit der Frauenbewegung 2022 das Kopftuch abgelegt hat. Jahangir Kosari sagte, er hoffe, dass in den Filmen zukünftig wieder die Kunst und nicht das Kopftuch zum Hauptkriterium werde. Die Kunst jedenfalls wird wohl auch zukünftig von Menschen gemacht und nicht von künstlicher Intelligenz. Das ist das zentrale Ergebnis einer britischen Studie übers Schreiben. Nach dieser kann die KI die Kreativität von einzelnen Geschichten steigern, führt jedoch immer wieder zu sehr ähnlichen Inhalten und damit zu weniger Vielfalt. Für die Studie hatten die Forscher 300 Menschen Geschichten schreiben lassen, teils mit KI, teils ohne. In der anschließenden Bewertung der Geschichten bevorzugten die Leserinnen und Leser die Geschichten ohne KI und bewerteten sie als kreativer und abwechslungsreicher. Nur Geschichten sehr schwacher Autorinnen und Autoren profitierten vom Einsatz der KI. Ein umfassender Einsatz künstlicher Intelligenz für kreative Aufgaben, so die Forscher, könne dazu führen, dass Vielfalt und Erfindungsreichtum in der Kunst insgesamt abnehmen. In einer spektakulären Wendung ist der Prozess gegen US-Schauspieler Alec Baldwin wegen eines tödlichen Schusses auf eine Kamerafrau eingestellt worden. Die Richterin in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico begründete die Entscheidung damit, dass der Verteidigung vorsätzlich Beweismittel vorenthalten worden seien. Baldwin wurde beschuldigt, grundlegende Sicherheitsregeln am Filmset missachtet zu haben. Bei einer Verurteilung hätten ihm bis zu 18 Monate Gefängnis gedroht. Während der Dreharbeiten zu dem Western Rust im Jahr 2021 war eine Kamerafrau durch eine Kugel aus einem von Baldwin gehaltenen Revolver tödlich getroffen worden. Die Waffenmeisterin wurde bereits wegen fahrlässiger Tötung zu einer 18-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellte nun das Verfahren ein, weil scharfe Kugeln vom Tatort nicht von der Polizei zu den Akten genommen wurden und deshalb von der Verteidigung nicht untersucht werden konnten. Die aus der Kultserie Beverly Hills 90210 bekannte US-Schauspielerin Shannon Doherty ist tot. Sie hatte ihre Krebserkrankung schon vor Jahren öffentlich gemacht. Gestern ist sie gestorben im Alter von 53 Jahren. Doherty gehörte seit den 90er Jahren zu den bekanntesten Serienschauspielerinnen. Zu sehen war sie unter anderem auch in Charmed, Zauberhafte Hexen und zuletzt im Action-Thriller Darkness of Man.
Die Kulturmeldungen waren das mit Jörg Biesler am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Interesse daran. Nach uns die Nachrichten. Die Informationen am Abend berichten ausführlich über das Attentat auf Donald Trump. Ihnen einen guten Abend.